Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachhaltiges Investieren, dem Börsenzeitung-Podcast rund um ESG und Sustainable Finance. Ja, in vielen Unternehmen gibt es mittlerweile Erfahrungen mit ESG-Berichterstattung und auch mit regulatorischen Anforderungen und Themen wie der CSRD. Man muss aber auch sagen, da scheint vieles jetzt nicht so ganz intuitiv zu sein. Und ich spreche heute mit einer Frau, die diese Reporting-Bemühungen der Unternehmen dann von außen bewerten muss. Ich heiße Sabine Reifenberger, ich bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir zu Gast ist heute Yvonne Meyer. Sie ist Wirtschaftsprüferin und ESG Audit Lead bei Forvis Mazars. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung, es freut mich, hier zu sein.
Frau Meyer, das Thema ESG Audit als solches, das ist ja noch recht jung in Ihrer Disziplin. Vielleicht können Sie uns mal zu Anfang ein bisschen erklären, wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen und an wem konnten Sie sich auch orientieren? Das ist ja jetzt nichts, was in Ihrer Ausbildung umfassend behandelt worden ist, nehme ich an.
Das ist richtig und tatsächlich gehöre ich zu einem der wenigen, die sehr früh damit angefangen haben, weil ich bereits die erste europäische Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung intensiver begleitet habe. Da war in der deutschen Umsetzung die Prüfung als freiwillig angesetzt. Andere europäische Länder hatten da schon eine Pflichtprüfung eingeführt. Tatsächlich haben sich zunehmend Unternehmen freiwillig prüfen lassen, aus der Ambition heraus, dass sie das, was sie berichten, als glaubwürdig eingestuft haben möchten. Aber jetzt mit der kommenden Pflichtprüfung wird das natürlich für die gesamte Wirtschaftsprüfungspraxis ein Thema. Deswegen, ich stimme Ihnen zu, ich habe jetzt seit über 5 Jahren Erfahrung darin, mache nichts anderes mehr, aber gehöre damit zu einem der wenigen.
Das heißt, das war dann ein Stück weit wahrscheinlich Learning by Doing oder wie fuchst man sich dann so rein?
Ja genau, es gab einen prinzipienorientierten Prüfungsstandard, der wurde bereits für andere Prüfungsengagements, sagen wir immer, also für andere Aufträge angewandt. Das heißt, aus dem heraus, den haben wir übertragen auf den Nachhaltigkeitsbericht als solchen. Aber tatsächlich sowohl die Themen selber, also was prüft man da eigentlich und wie prüft man da eigentlich, das war Learning by Doing.
Jetzt habe ich neulich gelesen, das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, das IDW, was sozusagen ihren Berufsstand vertritt, sagen wir mal in der Öffentlichkeit, das hat kürzlich kritisiert, dass Nachhaltigkeitsinhalte noch nicht im Examen für die Wirtschaftsprüfer integriert sind, hat gefordert, das solle man noch aufnehmen. Was würden Sie sagen? Denken Sie auch, das sollte künftig zum Standardcurriculum gehören?
Ja, absolut. Also ich bin auch eine große Verfechterin davon, dass Nachhaltigkeit unsere Säule in der Thematik wird, wie Steuerberatung beispielsweise auch. Oder wir haben ja auch in der Ausbildung eine starke Rechtssäule drin, weil wir das brauchen, um ein Gesamtverständnis für die Unternehmen zu entwickeln. Und ohne Nachhaltigkeit wird zukünftig eine holistische Betrachtung von Unternehmen gar nicht mehr möglich sein.
Wie machen Sie es denn intern? Das ist ja jetzt ein Thema, zum einen spielt es ja in viele andere Sachen rein. Ich kann das ja jetzt von sowas wie, sagen wir mal, einer Finanzberichterstattung wahrscheinlich nicht komplett trennen. Zugleich haben Sie ja wahrscheinlich auch intern jetzt nicht Dutzende Kolleginnen und Kollegen, die sich damit schon intensiv befasst haben. Wie stellen Sie da auch sicher, dass das Wissen in die Breite kommt und wo ist da vielleicht auch als ESG Audit Lead jetzt speziell Ihre Verantwortung, wenn Sie sagen, Sie haben da jetzt 5 Jahre sich durchgewühlt? Was tun Sie auch, damit da Sie da nicht mehr so allein auf weiter Flur sind mit diesem Wissen?
Genau, also so wie Sie es angesprochen haben, setzen wir es tatsächlich auf. Wir haben zum einen natürlich in meinem Bereich, der sehr stark wächst, einen klaren Fokus drauf. Also die Leute in meinem Team machen nichts anderes. Das sind, ich sage mal in Anführungszeichen, die Experten dafür. Aber wir müssen natürlich die anderen Kollegen, genau aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, alle mit ins Boot holen. Und das machen wir dieses Jahr durch einen wirklich sehr umfassendes Curriculum. Ganz konkret werden wir alle Wirtschaftsprüfer 60 Stunden lang ausbilden, damit diese dann die Registrierung als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllen. Das ist im Moment in dem Referentenentwurf angelegt, dass ein Wirtschaftsprüfer sich zusätzlich registrieren lassen muss, um das durchzuführen. Dafür braucht er diesen Nachweis der Fortbildung. Das heißt, wir gehen im Grunde zweigleisig vor. Das eigene Team wird intensiver ausgebildet. Daneben der große Bereich der Wirtschaftsprüfer, die Prüfung verantworten. Und dann in einem weiteren Schritt geht es dann bis durch zum Prüfungsassistenten. Da machen wir also einen angepassten Plan für, wir nennen es ESG-Curriculum. Also es steckt eine Menge Leidenschaft und Zeit bei uns in der Vorbereitung und bei den Kollegen im Anhören hauptsächlich dieser Schulungen und das ist ein großes Thema bei uns.
Jetzt sagten Sie ja auch schon, das ist jetzt auch nicht mehr alles ganz freiwillig, auch auf Unternehmensseite, wenn man sich damit befasst, sondern immer mehr Unternehmen sind auch regulatorisch angehalten, über ESG-Themen zu reporten. Diese Nachhaltigkeitsberichte, Sie sagten es schon, werden dann auch künftig geprüft. Jetzt gibt es die ersten Erfahrungen. Ich habe aber, wenn ich auch mit Leuten in Unternehmen, in Finanzabteilungen spreche, den Eindruck, dass da oft auch noch eine große Unsicherheit ist. Also man möchte das schon alles irgendwie richtig machen, aber ist dann oft nicht so ganz sicher, ob man da überhaupt auf dem richtigen Weg ist, ob man das jetzt so interpretiert, wie es der Regulator gemeint hat oder vielleicht doch anders. Was ist denn Ihr Fazit? Was hören Sie denn von Ihren Mandanten?
Also ich teile Ihre Einschätzung absolut. Wir haben eine Gruppe, die sich seit Jahren damit sehr ambitioniert auseinandersetzt und über den bisherigen Pflichtteil heraus breiter aufgestellt ist. Aber der Großteil der Unternehmen, die bislang auch von dieser Berichterstattung gar nicht betroffen waren, die trifft meines Erachtens so etwas die Angst vor dem weißen Blatt. Das heißt, sie haben den Willen, loszulegen, aber sind etwas von der Komplexität beeindruckt. Und da muss man sagen, im ersten Jahr sehen wir, dass man intensiver begleiten muss. Aber was ich auch immer mehr feststelle, und das mag natürlich auch die Routine sein, es ist bei weitem keine Raketenwissenschaft. Also mit einem gut strukturierten Ansatz und mit vor allem, und das ist das, was ich am meisten im Moment auch mit Unternehmen diskutiere, einem wirklich klaren Blick auf, was sind die Themen, die für das Unternehmen zutreffen. Und mit diesem klaren Blick entwickelt man oft auch die Erkenntnis, diese Themen sind ja jetzt nicht plötzlich wichtig. Das heißt, es gibt schon ganz viele Daten dazu. Es gibt teilweise schon Prozesse, die darauf ausgerichtet sind, Themen zu erheben, auch zu steuern. Und wenn man das dann innerhalb der Unternehmen zusammenführt, dann ist man meistens überrascht, dass es gar nicht so ein großer Aufwand ist, sondern dass es eigentlich Sachen konsolidiert, die in vielen Silos sind. Und deswegen, ich vermute, Sie hören es schon raus, ich bin der Meinung, es ist Aufwand, aber es bietet sich wirklich eine große Chance für jedes Unternehmen.
Dieses erste Jahr, wie Sie gerade sagen, das läuft ja im Prinzip gerade für sehr, sehr viele Häuser. Gibt es denn Unterschiede zwischen, weil Sie gerade sagten, viele haben auch schon Vorerfahrung zwischen börsennotierten und vielleicht Unternehmen, die nicht gelistet sind, die aber trotzdem jetzt sich zunehmend auch befassen müssen mit dem Thema?
Ja, definitiv. Also die börsennotierten gehören in den Bereich der sogenannten PIEs. Das sind die Unternehmen von öffentlichem Interesse. Und so sie mehr wie 500 Mitarbeiter hatten, fallen sie bereits unter Berichterstattungspflichten. Das heißt, da hat man eine gewisse Übung, wobei auch für diese Unternehmen die neuen Anforderungen neu sind, so simpel es klingt. Und auch die Tatsache, dass geprüft wird, legt schon nochmal die Messlatte etwas höher. Das ist auch eine Beobachtung, die wir haben. Und deswegen, also auch in diesem Bereich ist es eine Anforderung, aber natürlich für die, die das jetzt ganz neu aufsetzen müssen, für das erste Berichtsjahr 25, ist eine große Beunruhigung im Moment da, wie man das Thema am besten anpackt. Und unsere klarste Empfehlung ist, einfach machen.
Jetzt sind Sie ja als Wirtschaftsprüfer in der Position, dass Sie nicht beratend tätig werden dürfen. Das sind ja zwei Felder, die sind getrennt. Dennoch könnte ich mir vorstellen, gerade wenn Sie sagen, da ist noch viel Unsicherheit, dass vielleicht die ein oder andere Frage kommt. Wie findet man denn da einen guten Weg, dass man sozusagen jetzt die Mandanten nicht im Regen stehen lässt, dass man da trotzdem irgendwie als Sparringspartner vielleicht ein Stück weit fungiert, ohne jetzt direkt in eine beratende Tätigkeit abzurutschen? Und wie spielt das vielleicht auch zusammen? Es gibt ja durchaus auch Beratungshäuser, die ihrerseits wiederum dieses Feld für sich ein Stück weit reklamieren. Da entsteht ja auch so eine kleine Industrie. Wie geht man mit diesem Spannungsfeld um?
Genau, auch da im Grunde haben wir dann einen sehr großen Erfahrungsschatz, weil immer wenn eine neue Rechnungslegungsanforderung kam, hatten wir die gleiche Situation. Jetzt im Moment ist sie etwas komplexer zugegebenermaßen, aber dieses Prinzip, dass wir dem Mandanten, ich sage immer implementierungsbegleitend an der Seite stehen, das kennen wir und die einfache Spielregel ist, ein Schritt hinter dem Mandanten bleiben. Das heißt, wir gehen mit dem Mandanten ins Gespräch, zur Wissensvermittlung. Das heißt, wir sprechen vorher über unsere Sicht auf bestimmte Themen, über unsere Erfahrung, die wir zum Beispiel bei Auslegungsfragen haben oder wenn wir Best Practice teilen können. Das dient dazu, dass der Mandant in seiner Entscheidung fundierter aufsetzen kann. Und dann im nächsten Schritt entwickelt er zum Beispiel eine Vorlage, sich einem bestimmten Thema anzunähern. Und das wiederum beurteilen wir dann, ob es robust genug ist, um einer Berichterstattung und der späteren Prüfung standzuhalten. Und mit diesen Begleitungen kommen wir im Moment auch sehr gut in die Themen rein. Und es nimmt oft unseren Mandanten die Sorge, dass sie zu früh völlig falsch abbiegen. Und im Grunde machen wir aber nichts anderes als in der späteren Prüfung auch.
Jetzt sagten Sie schon, dieses Thema auch Auslegung, das ist ja was, wo, wenn man mit den Unternehmensvertretern spricht, oft die Sorge ist, um Gottes Willen, wenn die das jetzt ganz anders interpretieren als ich. Sprechen Sie da auch mit anderen Häusern, dass Sie auch innerhalb, sagen wir mal, der Zunft der Wirtschaftsprüfer irgendwie eine ähnliche Sicht haben? Oder kann es theoretisch auch passieren, wenn ich unterschiedliche Wirtschaftsprüfer frage, dass die mir unterschiedliche Einschätzungen geben?
Ja, also der Wunsch ist tatsächlich eine Vergemeinschaftlichung der Sichtweise auf die Auslegung. Deswegen sprechen wir im, Sie haben das IDW bereits angesprochen, in einem Arbeitskreis, der heißt ganz konkret CSRD und SRIS, über Auslegungsfragen, um da einen gemeinsamen Blick drauf zu werfen. Tatsächlich muss man aber auch sagen, wir sind sehr unterschiedlich und wir gehen Themen unterschiedlich an und unsere Mandanten tun das auch. Das heißt, es ist nicht zu verlangen, dass wenn der Regulator einen Auslegungsspielraum gegeben hat, dass er dann über den Wirtschaftsprüfer hier die eine Meinung bekommt. Deswegen ist es für uns wichtig, uns auszutauschen und auch den Mandanten zum Beispiel dann zu spiegeln und zu sagen, wenn er diese Auslegung so trifft, dann ist er in guter Gesellschaft oder er geht hier in eine Mindermeinung rein. Es ist für uns aber nicht so, dass wir das dann sanktionieren würden, indem wir beispielsweise dem nicht folgen.
Jetzt soll ja diese ESG-Berichterstattung nicht einfach nur als Beschäftigungstherapie gemacht werden, sondern die hat ja auch konkrete Ziele dahinter und die soll ja unter anderem auch Investoren ein valides Bild ermöglichen, eine Einschätzung darüber, was in Umweltthemen auch gemacht wird. Was würden Sie denn sagen? Ist die derzeitige Berichterstattung dafür geeignet? Reicht das aus? Und wo hapert es vielleicht auch manchmal noch ein bisschen?
Ich glaube, die neue Berichterstattung ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Ohne jetzt quasi die alte bewerten zu wollen in der Hinsicht, wenn wir auf die neue blicken, muss ich ganz klar sagen, da haben wir zwei Ausrichtungen. Und das wird meines Erachtens auch oft verkannt. Die eine Ausrichtung ist ganz klar das Thema Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat die Unternehmenstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft? Das ist zum Beispiel die Frage, wie viel CO2 wird emittiert im Zuge der Unternehmenstätigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette. Die andere Frage ist, wie wirkt sich eigentlich zukünftige Veränderungen, entweder weil sie auf das Geschäftsmodell unmittelbar wirken durch eine Regulierung oder weil sich Rahmenbedingungen ändern durch zum Beispiel Auswirkungen des Klimawandels auf zukünftige finanzielle Risiken und Chancen aus. Und dieser Bereich, der hat einen Prognosezeitraum im Nachhaltigkeitsbericht von 10 Jahren, teilweise sogar mehr. Damit haben wir erstmals in der geprüften Unternehmensberichterstattung einen Prognosezeitraum deutlich über einem Jahr. Und wenn Sie mich fragen, worin ich gerne investieren möchte, dann sage ich Ihnen, ich persönlich werde zukünftig die Nachhaltigkeitsberichte lesen, weil ich dann zum ersten Mal klarer sehen kann, wohin eigentlich die Reise eines Unternehmens geht. Also ich halte diese zukünftigen Informationen für absolut entscheidungsrelevant.
Ist ja aber auch ein Stück weit, würde ich mal vermuten, ein Umdenken in einer Zunft, die immer sehr klar auf Daten, Fakten, Belegbares abgezielt hat und damit gearbeitet hat. Sie können ja eine Prognose für in 7 Jahren nicht so gut belegen wie jetzt, sagen wir mal, den Cashflow in 3 Monaten.
Absolut richtig, absolut richtig. Und ich glaube, das wird auch ein spannendes Thema werden. Wir werden uns damit anfreunden müssen, sowohl diejenigen, die Entscheidungen treffen, als diejenigen, die prüfen, aber auch, und das sehe ich ja auch, diejenigen, die berichten, weil auch die Berichterstatter natürlich Sorge haben, dass sie sagen, ich kann teilweise ja gar nicht abschätzen, ob in 10 Jahren ich sehe zwar das Thema, das auf mich zukommt in 10 Jahren, aber ich kann ja noch gar nicht abschätzen, ob es nicht doch einen Technologiesprung geben wird, der es dann dreht und der es für mich statt zu einem Risiko zu einer Chance macht. Und diese Unsicherheit, die besteht, keine Frage. Aber ich finde es eigentlich eine sehr faire Lösung, dass man sagt, diese Überlegungen stelle ich transparent dar, damit die, die beispielsweise in Unternehmen investieren, diese Überlegungen zumindest kennen und dann für sich auch eine eigene Entscheidung ableiten. Also es geht mit der Verwendung dieser Informationen natürlich eine große Eigenverantwortung bei denjenigen einher, die sie dann auch nutzen. Und da wird unsere Sicherheit auf das mit Sicherheit nicht ausreichen, um zu sagen, und das ist es jetzt wirklich, so kommt es. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel.
Sie können nicht die eine Wahrheit testieren und die ist es dann, ne?
Genau, aber wir können dafür sorgen, dass die Überlegungen, die dargestellt werden, zutreffend dargestellt sind und dass sie auch ausbalanciert sind. Das ist immer eine große Thematik, die wir jetzt im Lagebericht auch haben. Da neigen manche Unternehmen mehr Chancen wie Risiken zu berichten, andere genau umgekehrt. Das hängt immer so ein bisschen von der Mentalität des Unternehmens ab.
Das heißt, Sie müssten sozusagen die Balance reinbringen, wenn jetzt Sie den Eindruck haben, das geht jetzt in Richtung Greenwashing und ganz so positiv ist es vielleicht nicht, dann müssten Sie darauf hinweisen, vielleicht doch nochmal die Risikoseite etwas zu betonen.
Genau, wobei Greenwashing würde ich jetzt nochmal rausnehmen, ist nochmal eine andere Kategorie, sage ich mal, von verzerrter Informationsdarstellung. Aber im Bereich der Prognose, ja, wäre es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass wirklich alle wesentlichen Annahmen dann aber auch lesbar sind.
Gab ja auch eine Debatte darum, ob jetzt der Prüfer, der den Geschäftsbericht betrachtet, automatisch dann auch den Nachhaltigkeitsbericht mitprüft oder ob man das vielleicht doch eher gesondert handhabt. Was würden Sie denn ganz persönlich sagen? Was finden Sie denn sinnvoller?
Das ist eine schwierige Debatte und ich gebe jetzt tatsächlich mein ganz persönliches Bild wieder.
Sie ist auch, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, wenn ich nichts verpasst
habe. Genau, sie läuft noch. Sicher ist, dass wir neben dem Abschlussprüfer einen anderen Wirtschaftsprüfer als Alternative für das Unternehmen haben werden. Das Unternehmen wird wählen können, ob es aus einer Hand beides nimmt oder eben einen anderen Wirtschaftsprüfer dazu nimmt. Dann gibt es noch eine Diskussion, die grundsätzlich in der CSRD verankert ist. Die nennen wir unabhängige Prüfungsdienstleister. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, wo mein Petitum liegt, ganz klar aus einer Hand. Weil, so wie ich Ihnen gerade erklärt habe, dass wir zukünftig nicht finanzielle Risiken und Chancen im Nachhaltigkeitsbericht lesen, natürlich fußen die aber auf einer Ableitung aus dem Status quo, der ja im Abschluss dargestellt wird. Das heißt, das ist ein Ineinanderwirken von Informationen und deswegen macht es natürlich Sinn, dass es ein Ineinanderwirken auch bei der Prüfung gibt. Und bei uns ganz konkret im Hause, wir arbeiten eng mit unseren Finanzprüfern zusammen, genau aus dem Grund, was auch zu Synergien führt und zu einer insgesamt effizienteren Prüfung.
Verändert sich die Art der Zusammenarbeit mit einem Mandanten, wenn man auf einmal über längere Zeiträume spricht, wenn man auf einmal auch über Themen spricht, die sich jetzt vielleicht nicht rein in Daten und Fakten übersetzen lassen? Ist das ein bisschen dann auch eine andere Art des Arbeitens?
Das ist eine interessante Frage, weil ich diese Beobachtung habe. Ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob das jetzt der Zeitraum der Implementierung ist, weil es gerade einfach das Thema auf der Agenda ist, oder ob das langfristig tatsächlich dazu führen könnte, dass wir auf andere Weise zusammensprechen. Was ich mir aber wünschen würde. Wir kommen als Wirtschaftsprüfer ja aus der gesamtheitlichen Betrachtung. Deswegen haben wir diesen Steuerberatungsteil, diesen klaren Rechtsteil. Dann haben wir uns immer mehr spezialisiert. Und mein Gefühl ist, dass wir jetzt wieder auf eine etwas abstraktere Ebene gehen, all diese Kenntnisse zusammenziehen und der Sparringspartner für Unternehmen sind. Ich will nicht sagen, dass wir das vorher nicht waren, aber so wie sich Unternehmen bereiter aufstellen, folgen wir dem.
Das klingt so, als ob es eher mehr als weniger Spaß macht als vorher.
Ich bin immer noch begeistert von unserem Beruf und ich finde die Entwicklung, ich kann das in Vorträgen, die ich an den Universitäten halte, auch immer nur oft genug betonen, ich finde die Entwicklung einfach mega, weil es trifft auch den Kern der Zeit. Wir sehen bei denen, die sich bei uns bewerben, dass sie den Wunsch haben, im Bereich Nachhaltigkeit auch ihren Beitrag zu leisten und die Begeisterung, wenn sie sehen, dass sie in ihrer Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer eigentlich einen so wichtigen Beitrag leisten. Denn ganz ehrlich, durch die Prüfung bringen wir nicht nur Glaubwürdigkeit in die Berichte rein, sondern wir wirken immer darauf hin, dass Unternehmen von Jahr zu Jahr besser werden, weil wir auf Schwächen hinweisen, weil wir Einsichten teilen. Deswegen, wir sind nicht nur, und das nur bitte in Anführungszeichen, für die Glaubwürdigkeit, sondern wir bringen auch Impulse, die es besser machen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass unser Beruf weiter attraktiv bleibt oder vielleicht sogar noch an Attraktivität gewinnt.
Wenn ich nicht schon einen Job hätte, ich würde mir jetzt glatt überlegen, ob ich in die Wirtschaftsprüfung gehen nach diesem Appell. Und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in die ersten Erfahrungen mit CSRD und Co. und in das Zusammenspiel zwischen Wirtschaftsprüfern und Unternehmen. Das war Yvonne Meyer, Wirtschaftsprüferin und ESG Audit Lead bei Forvis Mazars. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten habe ich in dieser Woche wieder meinen Kollegen Wolf Brandes bei mir zu Gast. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir haben ja in der vergangenen Episode schon über Wohnunternehmen gesprochen und die Finanzierung über Social Bonds. Auch sonst spielen soziale Themen da zunehmend eine Rolle in der Immobilienbranche. Allerdings bei Investitionen ist es nicht ganz so einfach. Um was geht's denn genau?
Die Branche ist sich einig, dass soziale Kriterien bei Investitionen eine Rolle spielen sollten. Allerdings gibt es bisher keinen festen Kriterienkatalog dafür. Bei der Umwelt ist das anders. Die Taxonomie gibt es dort. Das fehlt beim Sozialen.
Würde denn so eine Sozialtaxonomie helfen? Also hätte man da messbare Kriterien?
Nein, nicht wirklich. Auch bei einem solchen Kriterienkatalog sind die Einzelpunkte nur schwer zu messen. Schließlich geben Experten auch zu bemerken, dass das Erreichen von Umweltzielen wiederum soziale Ziele gefährden kann. Beispielsweise Wohnungsmieten von 8 bis 10 Euro pro Quadratmeter würden bei einer energetischen Vollsanierung auf 16 bis 18 Euro steigen. Die Mieter, die jetzt dort wohnen, könnten sich das nicht mehr leisten.
Das ist ja schon ein Dilemma. Wie geht's denn jetzt mit sozialen Kriterien weiter?
Klar ist auf jeden Fall, dass jetzt erstmal Daten gesammelt werden müssen. Über soziale Fragen müssen Firmen in der EU künftig im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung berichten. Diese ist aber bisher nicht in deutsches Recht umgesetzt. Allerdings gibt es seit Jahresanfang außerdem noch die European Sustainability Reporting Standards, ESRS, und die sind anzuwenden.
Ein Thema, was wir beim Klimawandel auch in Deutschland zuletzt sehr eindrucksvoll vor Augen geführt bekommen haben, ist ja das Hochwasser. Da gab es einige schlimme Vorfälle und jetzt wird ja diskutiert über eine Pflichtversicherung. Das reicht allerdings der Assekuranz offenbar nicht aus. Warum denn nicht?
Die Versicherer drängen auf einen wirksamen Schutz vor Hochwasser und Anpassung an die Folgen der Klimaänderung. Eine Pflichtversicherung reicht der Branche nicht aus. Naturkatastrophen würden Häuser nicht verschonen, nur weil diese versichert seien. Menschen und Städte müssten vor Wetterextremen besser geschützt werden, so der Branchenverband GdV.
Also ein etwas weitreichenderer Ansatz. Was würden denn die Versicherer für sinnvoll halten?
Die Versicherungswirtschaft setzt auf ein Gesamtkonzept aus Prävention, Anpassung an Klimafolgen und Versicherungen. Die Vorkehrungen zur Prävention reichen der Assekuranz nicht aus. Das Ahrtal beispielsweise sei nach der Flutkatastrophe 2021 immer noch zu wenig geschützt. Wie viele andere Orte in Deutschland, moniert der GdV. Man muss bedenken, die Kosten durch die Flut im Ahrtal vor 3 Jahren summierten sich auf 40 Milliarden Euro. Versichert waren aber nur Schäden von 8 Milliarden Euro.
Was steht Ihnen jetzt als nächstes an? Was kann da jetzt konkret getan werden?
Bundesweit soll es ein Naturgefahrenportal geben, das Informationen über Risiken, Gefahren und Möglichkeiten der Prävention für Hausbesitzer transparent macht. Außerdem, die Gesetzgebung für klimagerechtes Planen, Bauen und Sanieren müsste angepasst werden. Zudem fordert der GdV einen Baustopp für Neubauten in Überschwemmungsgebieten und die Entsiegelung von Flächen.
Wir müssen mal noch auf ein Thema schauen, das in der Finanzbranche ziemlich heiß diskutiert wird und das sind Investitionen im Öl- und Gassektor. Da hat jetzt die Union Investment gesagt, sie wollen fossile Investitionen einschränken. Wie war denn die Reaktion darauf?
Union Investment bekam Applaus von ungewohnter Seite, nachdem die genossenschaftliche Fondsgesellschaft neue Leitlinien für Investitionen in Öl und Gas beschlossen hatte. Bezeichnete das Klimabündnis Urgewalt diese als vorbildlich für die gesamte Branche. Es sei aber auch überfällig, dass für die ESG-Fonds von Union Investment ein Ausschluss von Investitionen in Öl und Gas gilt, sagte Urgewalt.
Das soll ja dann im April 2025 zum Tragen kommen. Welche Unternehmen sind denn genau betroffen?
Es geht beispielsweise um Firmen wie Shell, Total und BP. Doch die neue Leitlinie beschränkt sich nur auf die Anlagepolitik von richtigen ESG-Fonds. Für alle anderen Fonds von Union Investment gelten nur einige wenige Spezialregeln, wie der Ausschluss für Teersandförderung.
Und was will Union Investment darüber hinaus noch machen, um Einfluss zu nehmen?
Die Investmentgesellschaft will auch ihre Präsenz auf Hauptversammlungen verstärkt nutzen, um mit Blick auf den Klimaschutz auf ihre Portfoliounternehmen einzuwirken. Konkret will man Vorständen und Aufsichtsräten die Entlastung verweigern, falls diese die Öl- und Gasproduktion um 10% oder mehr ausweiten wollen.
Der Chief Sustainability Officer von Union Investment, Henrik Ponsen, der wird Mitte Juli auch hier bei uns im Podcast zu Gast sein. Das ist wahrscheinlich ein guter Anlass, da nochmal etwas mehr im Detail drüber zu sprechen. Das ist schon mal der erste Blick auf das Thema. Und vielen Dank, wie immer, für den Besuch, Wolf Brandes.
Danke.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben, dass am 22. Juli von 9.30 Uhr bis 12 Uhr bei unserer Veranstaltungssparte Börsenzeitung Live ein Online-Seminar zur ESG-Haftung am Kapitalmarkt stattfindet. Da geht es um Haftungsfolgen etwa bei fehlerhaften ESG-Angaben. Und für langfristige Planer am 1. Oktober findet in Frankfurt die Impact-Konferenz statt. Unter dem Motto Impact zum Anfassen will die Konferenz die Brücke von der Wissenschaft zur Realwirtschaft schlagen. Beispielsweise werden Investoren über umgesetzte Impact-Projekte sprechen. Merken Sie sich das gerne schon mal vor. Und wir sind am 11. Juli mit der nächsten Episode von Nachhaltiges Investieren wieder für Sie da und freuen uns natürlich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin haben Sie zwei sommerliche Wochen und machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.